Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, sind ihr da und ich möchte mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für letzten Sonntag, wie viele an uns gedacht haben, haben viele nachher gefragt. Ganz kurz zu dem Stand, dass nicht jeder Einzelne muss fragen, unserem Sohn geht es wieder gut, der Blinddarm ist draussen, es ist alles wieder perfekt, außer dass er seinen heißgeliebten Sport im Moment nicht darf machen. Sonst geht es wieder aufwärts. Danke vielmals für alle Gebete. Ja, wir haben gehört, beachtenswert ist die neue Serie, der Flyer kommt noch, der ist in Bearbeitung, hat leider Verzögerungen gegeben, haben noch ein bisschen Geduld, bis nächsten Sonntag ist er hoffentlich dann um. Beachtenswert, wir haben gehört, die erste Thematik heute zum Thema Ehrfurcht. Und insgesamt geht es uns in der Serie um die Kultur von der Ehe. Was ist denn eine Kultur? In einer Kultur, da ist es ganz selbstverständlich, dass man so ist. Man redet vielleicht anders, man verhält sich anders und es ist ganz normal, dass das wieder zugehört. Und so eine Kultur gibt es auch, eine biblische Kultur von der Ehe. Ehre tun wir ja, kennen wir in unserer Welt vielfach. Das kennen wir zum Beispiel beim Friedensnobelpreis, wo Leute geehrt werden. Oder Sportler werden geehrt. Denn so ganz besondere wie der Roger Federer, die werden geehrt. Da sagt man, du hast es gut gemacht. Du bist der Beste. Und Gott soll und wird noch viel mehr geehrt werden, wie das wir irgendein Mensch ehren. Ums Menschen ehren, tun wir den nächsten Sonntag uns noch Gedanken machen. Und heute wollen wir wirklich uns über die Ehrfurcht Gedanken machen, in die Bibel hineinschauen, was das eigentlich heisst. Ehrfurcht, bei ganz vielen Leuten kommt da zuerst einmal ein Fragezeichen. Was ist das? Muss ich denn Angst haben vor Gott? Muss ich mich fürchten vor Gott? Das ist so unfassbar, die Ehrfurcht. Stellt euch vor, ihr habt so das innere, den inneren Drang, irgendetwas Besonderes sehen, kennenlernen. Von jemandem, den ihr bewundert, wo ihr riesen Respekt habt. Also unser Jüngster, der hat ein ganz grosses Vorbild. Und er wird sein Nachfolger, das ist ganz klar, das ist der Manuel Neuer. Der Goalie von den Deutschen, das ist der. Und ich glaube, er könnte sich nichts Schöneres wünschen, wie dem mal zu begegnen. Der Perfekte, der alles kann, er ist so begeistert von ihm. Aber ich glaube, in dem Moment, wo er ihm würde begegnen und realisieren, wow, das ist der Manuel. Da kommt wie so ein gewisser Respekt, da kommt ein gewisser, man kann es nicht Angst nennen, weil er hat nicht Angst vor ihm, weil das ist ja kein Böse. Er weiß, das ist ein Guter und er meint es gut, aber da ist so ein gewisser Respekt, so ein, jetzt begegne ich ihm. Und etwa so müssen wir uns das auch vorstellen, was Ehrfurcht nicht ist, das will ich ganz klar einfach an Anfang setzen, es hat nichts mit Angst zu tun. Wir müssen keine Angst haben vor Gott. Gott ist Liebe in Person. Das stellt uns die Bibel ganz klar vor. In 2. Mose 20,20 heißt denn, Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Also es kommt zweimal das Wort fürchten vor, aber beides war mit einer anderen Bedeutung. Fürchtet euch nicht heisst eigentlich, habt keine Angst. Habt keine Angst, es ist ein liebender Gott. Aber Gott ist gekommen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten ist. wie ihr solltet Ehrfurcht haben vor ihm, wie ihr Respekt solltet haben vor ihm, damit ihr nicht sündigt. Warum sollen wir Gott überhaupt fürchten? Die Ehrfurcht. Ich habe da ein paar Punkte zusammengestellt, warum sollen wir Gott fürchten? Das Erste, weil die Furcht Gottes immer mit Verheißungen verbunden ist. Und ich kann euch sagen, ich habe heute Nacht geschafft und ich habe so viele Stellen gefunden, wo es von Ehrfurcht gedreht ist. Im Alten Testament, im Neuen Testament. Ich kann gar nicht alles heute Morgen bringen. Schaut einmal selber schauen, wo kommt das alles vor. Und es ist spannend, das dann können zu entdecken. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Psalm hineinschauen, Psalm 103, der Vers 13, da heißt es, wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Das ist also verheißig. Gott liebt die, die ihn ehren, die ihn achtet und ehren. Und dann geht es weiter. In Sprüche 1, Vers 7. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Das heißt, wenn du willst Erkenntnis haben, dann braucht es Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott, die steht als allererstes da und dann gibt er Erkenntnis. Im Psalm 110, da steht es dann auch, alle Weisheit fängt damit an, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Also Erkenntnis und Weisheit kommt aufgrund von Ehrfurcht, schenkt Gott aufgrund von Ehrfurcht. Und im Psalm 111, da heißt es dann aber weiter, ja, klug ist, wer sein Leben nach Gottes Geboten ausrichtet. Das heißt, wenn du dich in deinem Leben nach Gott ausrichtest, ihn ehrst, ihn achtest, nach seinem Gebot dich ausrichtest, dann wirst du Erkenntnis und Weisheit überkommen. Dann eine weitere Stelle aus Sprüche 10, 27. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, wird lange leben. Also wenn er lang will leben, Gott ehre. Wer sich von ihm lossagt, wird früh sterben. Jetzt kann man natürlich nicht den Umkehrschluss machen und sagen, okay, alle, die früher gestorben sind, haben Gott nicht geehrt. Aufpassen, gell? Aber wir müssen die Bibel ernst nehmen. Immer wieder werden wir aufgefordert, Gott zu ehren, ihn zu achten, ihm alle Ehrfurcht entgegenzubringen. In 5. Mose 6, Vers 2 heißt dann, euer ganzes Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, haben. Befolgt seine Ordnungen und Gebote, die ihr von mir bekommt. Dann werdet ihr lange leben. Schon wieder. Kunst. Wir sollen uns dort noch ausrichten, was Gott wichtig ist, was er sagt. So kann euer Leben gelingen. Und in Sprüche 14, wer den Herrn ehrt, lebt sicher und geborgen. Das heißt, auch wenn du Sicherheit willst haben in deinem Leben, ehr Gott. Hab Ehrfurcht vor ihm, was das nachher bedeutet, schauen wir noch an miteinander. Und dann heißt es weiter da in Sprüche, wer den Herrn ehrt, lebt sicher und geborgen. Auch seine Kinder finden Zuflucht bei ihm. Wenn du also willst, dass deine Kinder Zuflucht findet bei Gott, dann stell als allererstes die Ehrfurcht vor Gott als Stelle Nummer 1. Und dann im 1. Samuel 2, Vers 30, das ist jetzt auch eine ganz spannende Stelle, da heißt es dann, da haben wir die Situation, der Eli war Priester und hat genau gewusst, was eigentlich zu tun ist, wer Gott ist. Er hat Gott gekannt, hat die Anweisungen gekannt und seine Söhne haben sich komplett nicht danach gehalten. Sie haben im Tempel gewohnt und gelebt und haben dann die Opfergaben missbraucht und viele andere Sachen gemacht. Und er sagt, Gott zum Eli, der Herr spricht, wer mich ehrt, den will auch ich ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Und dann ist es mit Eli so passiert, weil er nicht darauf geschaut hat, dass seine Kinder dem folgen. Er hat nicht eingeschritten, obwohl er genau gewusst hat, das ist nicht gut. Er hat es einfach zugelassen in seinem Haus. Und er hat Gott nachher Samuel alles übergeben, der dann als kleiner Bub an den Tempel gekommen ist. Und dann später eben Prophet geworden ist. Er ist praktisch wie unehrenhaft entlassen worden aus seinem Amt. Weil er Gott nicht geehrt hat mit seinem Leben. Er selber hat zwar danach gelebt, aber er hat nicht geschaut in seinem Umfeld, dass das auch gemacht wird. Und dann hat es geheißen dort beim Eli, warum tretet ihr mit Füßen meine Schlacht- und Speiseopfer? Gott hat den verantwortlichen Priester Eli gefragt und angeklagt, weil es in seiner Verantwortung war. Du weißt genau, wofür der Altar steht, wie heilig und wichtig der Altar und die Speiseopfer sind. Und du duldest das ganze Tun und Treiben von deinen Söhnen, wo Schindluder mit deinen Gaben und dem Altar treiben. Sie ehren nicht den, dem er gebührt. Und du lässt es zu. Und damit ehrst du, Eli, auch nicht Gott. Und darum hat der Eli die Verachtung von Gott getroffen. Seine Nachkommen, die werden dann keine Rolle mehr spielen in der Geschichte, sondern eben, wie gesagt, der Samuel. Eine ganz spannende Geschichte. Gott ehren. Wie geht das? Gott ehren ist eine Herzenssache. Mit den Lippen kann man noch viel schnell mal etwas sagen. Aber wenn es nicht im Herz angekommen ist, dann wird es sich auch nicht in Handlungen ausdrücken. Eigentlich soll ich mit meinem ganzen Sein und darum das Herz, bei den Hebräern ist das Herz das komplette Zentrum. Auch das Zentrum vom Denken. Bei uns findet das Denken da oben statt. Bei den Hebräern findet das Denken da statt. Da ist das komplette Zentrum von meinem Sein. Wie ich rede, wie ich denke, wie ich handle. Wer ich bin, wie ich bin. Gott ehren ist eine Herzenssache. Das ist der erste Punkt, weil die Furcht Gottes immer mit einer Verheißung verbunden ist. Jetzt habe ich euch ganz viele Verheißungen vorgelesen. Und der zweite Punkt, warum? Weil unsere biblischen Vorfahren Gott gefürchtet haben. Wir sehen das an ganz unterschiedlichen Stellen, wie sie Gott gefürchtet haben. Der Mose zum Beispiel, als er vor dem brennenden Dornbusch steht, er zuckt auch zusammen. Und fürchtet sich, Gott anzuschauen. Er merkt, wow, der ist heilig. Da kann ich nicht Bestand haben. Der Jesaja, in Jesaja 6, 5 können wir das nachlesen, der hat eine Vision von Gott am Thron und er ist verschrocken und hat ausgerufen, wehe mir, ich bin verloren. Wenn du dem heiligen Gott begegnest, dann merkst du plötzlich, er ist heilig. Er ist vollkommen gut, vollkommen gerecht. Liebe in Person. Er ist perfekter, wie man es nicht sein kann. Da kann ich nicht Bestand haben. Ähnlich muss es Petrus gegangen sein, wo er das erste Mal Jesus begegnet ist. Wo er auf Knie gefallen ist und im Prinzip auch gesagt hat, Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da kommt das heilige Erschrecken. Und das ist auch die Ehrfurcht, zu merken, wer ist Gott, wer bin ich? Im Apostelgeschichte 9, da lesen wir von der ersten Gemeinde, die Gläubigen lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn und durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen der Gemeinde an. Wenn wir wollen, dass Menschen sich der Gemeinde anschliessen und nicht damit wir grösser werden, sondern damit Gottes Reich grösser wird. Wenn wir wollen, dass Menschen in Begegnung kommen mit dem lebendigen Gott, dann steht als erstes, dass wir Gott alle ehren mit unserem ganzen Sein, mit unserem Denken und Handeln. Der dritte Grund, warum wir Ehrfurcht haben sollen, es ist ein Gebot von Gott. Gott hat in Malachi, ich werde das mal schnell aufschlagen und euch zeigen, in Malachi hat er fragt, wo ist meine Ehe? Ich werde euch da eine Stelle vorlesen. Ihr Priester, der Herr, der allmächtige Gott, klagt euch an. Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener seinen Herrn. Ihr nennt mich euren Vater, doch wo bleibt die Ehre, die mir zusteht? Gott fragt sie ganz klar, wo blieb die Ehre, wo mir zusteht? Wo gönnt ihr mir die? Und dann heißt es weiter, ihr nennt mich euren Herrn, doch ich finde keine Ehrfurcht bei euch. Ihr habt keine Achtung vor mir. Und da fragt ihr euch noch, wie kommst du darauf, dass wir dich nicht achten? Auf meinem Altar bringt ihr Opfergaben dar, die ich für unrein erklärt habe. Und wieder fragt ihr, wieso waren unsere Gaben unrein? Ihr meint, am Altar braucht ihr es nicht so genau zu nehmen. Wenn ihr mir als Opfer ein blindes Tier darbringt, denkt ihr, das ist nicht so schlimm. Und wenn es ein lahmes oder krankes ist, meint ihr, das macht nichts. Bietet ein solches Tier doch einmal eurem Statthalter an. Ich, der allmächtige Gott, frage euch, glaubt ihr wirklich, er würde zufrieden mit euch sein und die Gabe freundlich annehmen? Ihr seid im Prinzip, hey, schaut mal, ob ihr so, wie, was ihr mir gebt, eurem Chef würdet geben. Ihr werdet ganz schnell geführt. Ihr werdet eure Arbeit los. Ich erwarte, dass ihr mir das Beste gebt. Alles gebt. Ihr nennt mich zwar Herr, aber wo erweiset ihr mir Ehr und Ehrfurcht? Sind immer nur das Zweitbeste für ihn vorika. Und Gott bezeichnet die Handlungen von Menschen als Respekt und ehrfurchtslos. Dann im Prediger, das ganze Predigerbuch ist voll auch vor Weisheiten. Und ganz am Schluss, im fast letzten Satz, steht dort, zu guter Letzt, lasst uns das Wichtigste von allem hören. Also er fasst eigentlich alles zusammen aus dem Predigerbuch und sagt, jetzt kommt's. Das ist das Wichtigste von allem. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen, denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, es sei gut oder böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Wir müssen wissen, es wird ein Gericht geben. Und jetzt müssen wir ganz klar, jetzt kann ich das leider nicht ausführen, ich brauche dann fast noch mal eine weitere Stunde. Ich da vorne kann wach bleiben, weil ich stehe und mich bewege. Für euch wird es dann vielleicht mit der Zeit mühsam, wenn man so am Sitzen ist. Darum versuche ich das kurz zu fassen. Gott ist absolute Liebe. aber durch das, weil er Liebe ist, muss er auch gerecht sein. Wäre er nicht gerecht, wäre er keine Liebe. Wäre er nicht gerecht, wenn ihm das völlig gleich ist, dass zum Beispiel Kind missbraucht werden, dass Frauen vergewaltigt werden, wenn ihm das gleich wäre, dann wäre er nicht ein Gott von der Liebe. Er ist ein gerechter Gott und es wird ein Gericht geben. Wir dürfen wissen, wenn wir zu Jesus gehören, Jesus hat alles getragen, was bei unserem Leben an sich passiert ist. Aber das Ergebnis eben von dem Predigerbuch, begegne Gott mit Ehrfurcht. Das heisst, leb nicht so in den Tag inne, dass du denkst, ja gut, wir haben ja einen lieben Gott. Ist doch gleich jetzt, wenn ich einmal bei den Steuern nicht ganz so ehrlich gewesen bin. Begegne Gott mit Ehrfurcht heisst du in jedem Moment, schauen, kann ich jetzt Rechenschaft von Gott abgeben? Wenn du es mit Nein beantworten musst, geh auf die Knie, geh zu seinem Kreuz, bereinig's. Aber das Ziel sollte sein, mit dem ganzen Sein, egal welchen Lebensbereich das es betrifft, Gott alle Ehre zu geben. Mit dem, was du bist, was du tust, was du sagst, wie du denkst. Schaut, es gibt so gewisse Gesetzmäßigkeiten. Wir wissen alle, weil wir in die Schule gegangen sind, 2 plus 2 ist 4. Ich kann jetzt noch lange behaupten, 2 und 2 ist 5. In der Schule werde ich ein Problem haben, auch wenn ich noch so drauf beharre, 2 und 2 sagt 5. Ich werde nicht durchkommen damit, weil die Gesetzmäßigkeit, die gibt es. Genauso gibt es die Gesetzmäßigkeit, das haben wir in der Predigt auch mal angeschaut, so physikalische Gesetze von der Schwerkraft. Ich kann nur so oft sagen, das Gesetz gilt für mich nicht, stehe auf dem Hochhaus und gehe einen Schritt weiter. Es ist klar, was passiert. Ich unterliege der Gesetzmäßigkeit, ich kann nur so lange sagen, das gibt es für mich nicht. Ich ignoriere das. Du wirst es merken, wenn du einen Schritt weiter gehst. Dass es die Gesetzmäßigkeit gibt, ob du das akzeptierst oder nicht. Und dann hast du ein Problem. Dann ist dein Leben in Gefahr. Ich will jetzt gleich, weil ich den Eindruck habe, das könnte ein Beispiel sein, wo uns hängen bleibt. Ein Unfall bricht euch vorlesen von einem Dachdecker. Der ist anscheinend, auf die Art hat es der wirklich gegeben, bei der Suva ist der eingereicht worden, weil ein Dachdecker einen Unfall hatte und hat müssen erklären, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Ich lese euch das mal vor. Der schrieb da an Suva: In Beantwortung Ihrer Bitte um zusätzliche Informationen möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen. Bei Frage 3 des Unfallberichtes habe ich ungeplantes Handeln als Ursache meines Unfalls angegeben. Sie baten mich, dies genauer zu beschreiben, was ich hiermit tun möchte. Ich bin von Beruf Dachdecker. Am Tag des Unfalls arbeitete ich allein auf dem Dach eines 6-stöckigen Neubaus. Als ich mit meiner Arbeit fertig war, hatte ich etwa 250 Kilogramm Ziegel übrig. Da ich sie nicht alle die Treppe hinuntertragen wollte, entschied ich mich dafür, sie in einer Tonne an der Außenseite des Gebäudes hinunterzulassen, die an einem Seil befestigt war, das über eine Rolle lief. Ich band also das Seil unten auf der Erde fest, ging auf das Dach und belud die Tonne, dann ging ich wieder nach unten und band das Seil los. Ich hielt es fest. Um die 250 Kilo Ziegel langsam herunterzulassen. Wenn Sie in Frage 11 des Unfallberichtsformulars nachlesen, werden Sie feststellen, dass mein damaliges Körpergewicht etwa 75 Kilo betrug. Da ich sehr überrascht war, als ich plötzlich den Boden unter den Füßen verlor und aufwärts gezogen wurde, verlor ich meine Geistesgegenwart und vergaß, das Seil loszulassen. Ich glaube, ich muss hier nicht sagen, dass ich mit immer größerer Geschwindigkeit am Gebäude hinaufgezogen wurde. Etwa im Bereich des dritten Stockes traf ich die Tonne, die von oben kam. Dies erklärt den Schädelbruch und das gebrochene Schlüsselbein. Nur geringfügig abgebremst setzte ich meinen Aufstieg fort und hielt nicht an, bevor die Finger meiner Hand mit den vorderen Fingergliedern in die Rolle gequetscht waren. Glücklicherweise behielt ich meine Geistesgegenwart und hielt mich trotz des Schmerzes mit aller Kraft am Seil fest. Jedoch schlug die Tonne etwa zur gleichen Zeit unten auf dem Boden auf und der Boden sprang aus der Tonne heraus. Ohne das Gewicht der Ziegel wog die Tonne nun etwa 25 Kilo. Ich beziehe mich an dieser Stelle wieder auf meine in Frage 11 angegebenes Körpergewicht von 75 Kilo. Wie Sie sich vorstellen können, begann ich nun einen schnellen Abstieg. In der Höhe des dritten Stockes traf ich wieder auf die von unten kommende Tonne. Daraus ergaben sich die beiden gebrochenen Knöchel und die Abschürfungen an meinen Beinen und meinem Unterleib. Der Zusammenstoß mit der Tonne verzögerte meinen Fall, sodass meine Verletzungen beim Aufprallen auf dem Ziegelhaufen gering ausfielen. Und so brach ich mir nur 3 Wirbel. Ich bedauere es jedoch, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich, als ich da auf dem Ziegelhaufen lag und die leere Tonne 6 Stockwerke über mir sah, nochmals meine Geistesgegenwart verlor. Ich ließ das Seil los, womit die Tonne diesmal ungebremst herunterkam, mir 3 Zähne ausschlug und das Nasenbein brach. Setzmäßigkeiten. Absolut ein lustiger, witziger Bericht. Aber die Moral von dieser Geschichte: Es gibt in unserem Universum physikalische Gesetze, wo immer funktionieren. Wo man eigentlich muss sagen, hättest du können wissen. Eine gesunde Angst vor der Schwerkraft ist nicht lähmend, sondern bewahrt mein Leben. Meine Angst, im Gebirge 1000 Meter abzustürzen, das ist nicht eine Angst, weil die Berge so böse sind und so gemein sind. Das ist eine Angst, die letztendlich mein Leben bewahrt. Das heisst, eine gesunde Angst kann es geben, eine gesunde Furcht, die nicht lähmend ist, sondern bewahrend. Das heisst, ich habe dann einen gesunden Respekt vor etwas. Und jetzt meine Frage, gibt es vielleicht auch absolut moralische Gesetzmäßigkeiten in unserem Universum, die festgelegt sind und die immer funktionieren? Nicht Gesetze, die Menschen erfunden haben, um andere vielleicht zu unterdrücken, sondern Gesetze, die eigentlich jeder weiß. Im Römer Kapitel 2, Entschuldigung, Römer Kapitel 2, Vers 14 heißt: Freilich gibt es unter den Völkern Menschen, die Gottes Gebote gar nicht kennen und doch danach leben, weil ihr Gewissen ihnen das vorschreibt. Durch ihr Handeln beweisen sie, dass Gottes Gesetz in ihren Herzen geschrieben ist, denn ihr Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder sprechen sie frei. Das heißt, der Mensch hat ein Gewissen von Gott bekommen, wo wir kaputt machen können, wo wir abstumpfen können und dann alles argumentieren, ja, das ist doch okay. Aber wo wir im Ursprung eigentlich gewusst haben, was Recht und was Unrecht ist. In der heutigen westlichen aufgeklärten Welt, da haben wir es gewagt, moralische Gesetze wegzuerklären oder zu ignorieren. Wir reden mehr von moralischen Gesetzen, nicht mehr von moralischen Gesetzen, sondern von moralischen Wert. Da tut man es einfach umbenennen. Es ist nicht mehr ein Gesetz. Du musst es so machen. Wir reden nicht von Wahrheit oder Wahrheiten, sondern von Ansichten. Du hast einfach eine andere Ansicht. Ich lasse dich so stehen, du hast die Ansicht. Und ich glaube, wenn man die absolut moralischen Gesetze nicht beachtet, dann werdet mir über kurz oder lang eurem Leben Schaden zufügen. Es gibt eine Ehrfurcht, die wir haben vor Gott, die unser Leben letztendlich bewahrt. Das Gesetz der Schwerkraft kann man schlecht weg erklären, auch wenn es mir nicht passt. Und auch ich bin, auch wenn es mir nicht passt, bin ich nicht frei von dem Gesetz der Schwerkraft. Und so denke ich, gibt es auch eine Gesetzmäßigkeit, wenn es um die Ehrfurcht vor Gott geht, seine Weisungen zu beachten, seine Gesetze nicht wegzuerklären. Weil sonst schaden wir uns selber. Und wir stehen trotzdem drunter, auch wenn wir sagen, das gibt es für mich nicht. Spannend ist es, wenn wir über Ehrfurcht nachdenken, müsst ihr mal bei anderen Wörtern machen, wenn ihr irgendetwas wissen wollt, ist manchmal spannend, wo kommt es zum allerersten Mal in der Bibel vor. Die erste Erwähnung, die kann in den meisten Fällen eine gewisse Erklärung schon geben, wie ist das eigentlich zu verstehen. Und Ehrfurcht, Gottesfurcht, das finden wir als allererstes im 1. Mose 22, Vers 3. Und da eigentlich ganz am Anfang von der Geschichte bei Abraham, da heißt es denn, da stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du liebst, in das Land Moria. Dort zeige ich dir einen Berg, auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und dann geht's weiter. Mega krass, was Gott da von ihm erwartet. Der Abraham hätte noch nicht gewusst, dass Gott ihn einfach auf die Probe stellt. Und dann heisst, er ist am Morgen früh aufgestanden. Das heisst, er hat, es wird uns nicht erwähnt, dass er mit der Sarah noch eine Woche lang darüber bettet hat, diskutiert hat. Er hat nicht zögert, sondern ist entschlossen gewesen, Gott zu folgen, Gott zu gehorchen. Es hat nur zwei Sachen gegeben in seinem Leben, die ihm wichtiger gewesen sind als sein versprochener Isaak. Wir müssen ja wissen, er hat schon so viele Jahrzehnte auf ihn gewartet. Das ist der verheißene Sohn gewesen. Und der soll ihm jetzt weggenommen werden. Zwei Sachen, die ihm wichtiger gewesen sind als sein verheißener Sohn. Das ist zum Ersten die Liebe zu Gott und das Zweite die Ehrfurcht zu ihm. Er liebt und fürchtet Gott mehr als alles andere. Und dann heisst er, er geht am Morgen früh los und er ist 3 Tage lang unterwegs bis zu dem Berg. Das ist also nicht eine Kurzschlussreaktion, nur er hat 3 Tage lang eigentlich Zeit gehabt, wieder umzukehren. 3 Tage lang, da wäre alles Unentschlossene, Wankelmütige, wäre entlarvt worden. Er ist sich so sicher gewesen, ich werde Gott folgen. Wenn er das Unmögliche von mir verlangt, ich tue es. Und dann heisst es, dort an dieser Stelle, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Er hätte Isaak schon festgebunden, schon das Messer in der Hand. Und ein Engel kommt und sagt, leg das Messer beiseite und tu dem Bub nichts. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du bist sogar bereit, deinen geliebten Sohn für mich zu opfern. Er ist bereit, sie alles zu geben. Aus Ehrfurcht vor dem gewaltigen Gott. Er ist bereit, sie alles zu geben und er hätte es dann nicht müssen geben. Gott hat es ihm gelassen. Er hat es wieder bekommen und hat der dürfen schlachten. Aber etliche Zeit später hat Gott das selber wahrgemacht. Er hat seinen Sohn geopfert für uns. Was das bedeutet, ist gewaltig und sollte uns in eine ehrfürchtige Haltung versetzen. Wow, Gott, und das tust du für mich. Der Abraham hat seine Gottesfurcht, seine Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott bewiesen. Für ihn ist Gottes Wille wichtiger gewesen wie sein eigener. Und dann steht im Hebräer 11 über den Abraham, dass der Abraham darauf unerschütterlich Gott eben glaubt und vertraut hat. Unerschütterlich, er hat gewusst, wenn Gott das will, dann mache ich das. Auch wenn es mir nicht in den Kram passt. Und der Abraham hat da nicht Angst gehabt vor Gott. Nicht eine Furcht, wo Angst ist. Sondern es wird uns gesagt, er hat ihm bedingungslos vertraut. Aber bei uns ist es ja so, wir sind gute Schweizer, wir würden gerne alles selber in der Hand haben. Wir wissen doch selber, was gut und was nicht gut ist. Und was unserem Leben gut tut und was nicht und wie wir es haben wollen und wie wir uns einrichten. Der Abraham hat bedingungslos Gott vertraut. Das ist Ehrfurcht, Vertrauen auf die Größe von Gott. Ehrfurcht heisst, Gott ehren, respektieren, ihn bewundern, ihn hochachten. Und Gottes Furcht wird nicht mit dem Verstand erfasst, sondern wird in unser Herz hineingeschrieben. Gott legt die Furcht vor ihm in denen ihres Herz, wo ihn ernsthaft suchen. Das steht auch in der Bibel. Er sagt in Jeremia 32, ich gebe ihnen Ehrfurcht vor mir, dass sie sich nie mehr von mir abwenden. Wenn du das willst haben, dann such Gott ernsthaft. Dann sag Gott, gib mir die Ehrfurcht vor dir. Komm in Staunen rein. Je mehr wir Gottes Größe begreifen, umso größer ist unsere Fähigkeit, ihn zu fürchten, ihn zu ehren. Für das, was er ist, wer er ist. Und schaut, das ist uns... Die Woche, das war ganz spannend, wir tun als Pastor immer am Donnerstag miteinander Sitzung haben und tun immer Bibel lesen und beten noch miteinander. Und sind wir plötzlich drauf gekommen, aufs Volk Israel, beim Auszug aus Ägypten. Das Spannende ist bei Mose, der ist ja eigentlich in gutem Verhältnis aufgewachsen, in sehr gutem. Er hat eine super Ausbildung bekommen, super Schule. Er hat einen Reichtum gehabt am Hof vom Pharao. Das ist unglaublich, was ihm eigentlich offen gestanden ist. Und er hat keine andere Sehnsucht gehabt, wie Gott rett dein Volk und führ uns in das verheißene Land. Er hat Ehrfurcht gehabt vor Gott und hat gewusst, Gott ist der Allmächtige. Er hat eine ganz persönliche Beziehung gehabt zu dem Gott. Und das Volk Israel ist spannend, wo so viele Jahre in der Knechtschaft gewesen sind, also er eigentlich am Hof vom Pharao und sie in der Knechtschaft, denen ist es absolut dreckig gegangen, die sind Müll gewesen, die mussten schuften, die sind geschlagen worden. Schlimmer geht es nicht. Die sind am Boden gewesen, die haben nicht mehr mögen. Und Gott rettet sie aus dem Ägypten raus und kaum sind sie in der Wüste, kommen die ersten Probleme und sie sagen, Mose, warum hast du uns rausgeführt? Wir wären lieber dort geblieben, wie jetzt hier zu sein. Was hat ihnen gefehlt? Ihnen hat die Ehrfurcht vor Gott gefehlt. Warum hat es ihnen gefehlt? Sie haben die persönliche Beziehung zu dem Gott nicht gehabt. Es ist alles über den Mose gelaufen. Mose, mach du das, red du mit dem Gott, führ du uns, du machst das dann schon. Ist ganz spannend, wenn man das so mal unter dem Aspekt anschaut. Und dann sagt uns die Bibel, dass sogar das Universum uns die Herrlichkeit von Gott verkündet. Zum Beispiel in dem Psalm 19, Vers 2, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Wenn wir die unermessliche Ausdehnung vom Universum bedenken, dann wirst du die Ehre, wo Gott gebührt, entdecken. Ich bin gestern absolut in Staunen gekommen, wo ich mir das angeschaut habe, wie das eigentlich aussieht. Ich werde euch das nicht vorenthalten, weil ich finde, wir müssen lernen, wieder ganz neu Ehrfurcht zu haben vor Gott, über ihn können staunen, über seine Größe, über seine Allmacht. Schaut mal, der Mond, viele von euch haben das vielleicht im Sommer dann auch angeschaut, oder das spezielle Moment, wir mussten noch lange suchen, bis wir ihn gefunden haben. Der Mond, wenn wir mit dem Flugzeug wettet bis zum Mond reisen, dann bräuchten wir 19 Tage. Licht tut die Distanz zum Mond in 1,3 Sekunden zurücklegen. So weit ist der Mond entfernt. 19 Tage mit dem Flugzeug. Die Sonne, die ist 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Wenn wir mit einem düsen Flugzeug zur Sonne würden fliegen, dann bräuchten wir mehr als 21 Jahre. Mit dem düsen Flugzeug. 21 Jahre. Jetzt musst du mal überlegen, wo bist du vor 21 Jahren gewesen? So lange geht das, wenn wir mit dem düsen Flugzeug zur Sonne wettet fliegen und das ohne Pause, Nonstop-Flug. 21 Jahre lang unterwegs, Tag und Nacht, jede Sekunde, mit der gleichen Geschwindigkeit. Verlassen wir dann die Sonne und gehen zum nächsten Stern. Der ist 4,3 Lichtjahr von der Erde entfernt. 4,3 Lichtjahr. Wenn wir uns das bildlich versuchen vorzustellen, ich habe da ein Pfefferkorn dabei. Das Pfefferkorn lege ich jetzt mal da an. Das ist die Erde. Ihr wisst, wie ein Pfefferkorn aussieht. Ich vermute, kaum einer wird es jetzt sehen. Aber es ist da. Ja? Da vorne sieht man es, gell? Ihr habt noch gute Augen. Genau. Wenn wir uns das vorstellen, das ist die Erde, so groß ist sie, dann ist ungefähr so groß, 20,5 cm wäre dann die Sonne. So groß. Und ich hätte aber in dem Sinnbild, in dem Größenverhältnis, müsste ich jetzt 24 Meter entfernt gehen, so weit ist die Sonne weg von der Erde. 24 Meter. Wenn wir jetzt den Stern, den nächsten Stern anschauen, wie weit der weg ist, und wir bleiben so in dem Bild von dieser Pfefferkornwelt, müssten wir dann vielleicht 1000 Meter gehen, 2000, 5000? Jetzt hebt euch fest. Der nächste Stern wäre von dem Pfefferkorn 6400 Kilometer entfernt. Und das ist ein verkleinertes Bild. 6400 Kilometer, das heisst, wenn wir in dem Bild von dem Pfefferkorn bleiben, in dieser Welt, dann wäre hier Wettigen und der nächste Stern nach der Sonne, das wäre in New York. In dem verkleinerten Bild. Um den nächsten Stern mit dem Flugzeug zu erreichen, da würden wir ohne Aufenthalt 51 Milliarden Jahre brauchen. Nonstop-Flug. 51 Milliarden Jahre. Licht dagegen braucht in Anführungszeichen nur 4,3 Jahre. Die Sterne, wo wir in der Nacht sehen, wir haben das am Strand immer wieder mal gesehen am Abend, die sind ja auch unterschiedlich weit entfernt von uns. Die einen sind 100, die anderen 1000, einige sogar 4000 Lichtjahre entfernt von uns und wir sehen die. Wir sehen das Licht in der Nacht. 4000 Lichtjahre. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe das da nachgeschaut. Licht bewegt sich in einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern in der Sekunde. Und benötigt 4.000 Jahre, um die Erde zu erreichen. Das bedeutet, wenn das 4000 Lichtjahr entfernt ist, und das ist nicht mal langsamer, sondern das ist immer in der Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer in der Sekunde, braucht das 4000 Jahre, bis das bei uns ist. Wisst ihr, was das bedeutet? Müsst ihr mal überlegen. Als der Mose durchs Rote Meer gegangen ist, ist das Licht von dem Stern schon längst unterwegs gewesen zu uns, wo jetzt im Moment bei uns antrifft. Könnt ihr euch das vorstellen? Das übersteigt mein ganzes Denken. 4000 Lichtjahre entfernt ist das. Und das sind ja nur ein paar Sterne in dieser Galaxie. Galaxie ist eine große Ansammlung von mehreren Sternen, Milliarden von Sternen. Und unsere Galaxie heisst der Milchstraße. Gehen wir weiter. Die nächste Galaxie, die heißt Andromeda-Galaxie. Die ist 2,31 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. 2,3 Millionen Lichtjahre. Sind wir jetzt so langsam am Ende von unserer Vorstellungskraft? Schaut, es geht noch weiter. Es geht noch weiter, denn es gibt mehrere Milliarden von solchen Galaxien. Und die treten immer in verschiedene Gruppen auf. Und im Guinness-Buch von der Rekord, da hat man 1994 eine Galaxiegruppe in der Form von einem Gargant entdeckt, wo 650 Millionen Lichtjahre entfernt geschätzt wird. 650 Millionen Lichtjahre. Und der weiteste, der ist 13,2 Milliarden Lichtjahre entfernt, wo man jemals entdeckt hat. Und schaut, dann ist es immer noch nicht zu Ende. Wenn ich mir das so mal betrachte und eigentlich schaue, was würde ich da in der Nacht alles sehen? Das ist gewaltig. Das macht mich ehrfürchtig vor dem Schöpfer, der sich alles so wunderbar ausdenkt. Und wir sind in dem kleinen Pfefferkorn. Irgendwo bin ich da. So das Ganze. Und er kennt mich persönlich. Er liebt mich. Und er ist unendlich groß. Und er hat all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, in seiner Hand. Gewaltig. Wenn wir so wieder lernen, ganz neu über Gott staunen, dann lehrt uns das Ehrfurcht. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halt seine Gebote. Weil es jetzt zu lang geht, will ich nicht nur sagen, was für ein Segen alles entsteht, wenn du ehrfürchtig bist. Vielleicht bringe ich es nächste Woche in der Predigt. Vielleicht mache ich auch ein Blatt, das ich euch abgib nächste Woche, dass ihr das mal nachlesen könnt. Was für ein Segen ihr auf eurem Leben habt, wenn ihr Gott mit Ehrfurcht begegnet. Ihn ehret, ihn an die erste Stelle setzt und ihm komplett vertraut. Euer Leben ihm komplett ausliefert. Um die Predigt noch ein bisschen zu verdauen, bevor wir in Lobpreis gehen, habe ich ein Video mit einem Lied mitgebracht. Und vielleicht während dieser Zeit bist du einfach vor Gott und beten. Beten ihn an, staunen über ihn. Und schau, das ist wie so ein heiliges Erschrecken. Wow, du bist so gut, du bist so heilig, du bist so... Wer bin ich? Wir sollten Ehrfurcht wieder ganz neu entdecken. Ich habe gesehen, wie wichtig das eigentlich, was für ein wichtiges Thema das in der Bibel ist.